Es sieht nicht so aus, ich zitiere, als wäre es besonders schwierig, an der internationalen Raumstation festzumachen. Und dennoch, die Kunst besteht darin, dass Raumfahrzeuge, die in 400 Kilometern Höhe über unseren Köpfen mit einer Geschwindigkeit von 27.000 Stundenkilometern dahinfliegen, einige wenige Zentimeter pro Minute aufeinander zuzubewegen. Also zwei Objekte bewegen sich mit 27.000 Stundenkilometern, das sind 27 Millionen Meter pro Stunde oder 450.000 Meter pro Minute. Ja? Diese Geschwindigkeiten haben diese Objekte. Wenn wir als Normalsterbliche gehen, dann sind das ungefähr 7 Stundenkilometer. Das sind 7.000 Meter pro Stunde, ungefähr 117 Meter pro Minute. Ich habe mir das immer an den Laternen gemerkt, die ungefähr 50 Meter auseinander stehen. Kriege ich immer 2 pro Minute circa. Das sind 11.700 Zentimeter pro Minute, ja, wenn wir uns ganz normal bewegen. 11.700 Zentimeter pro Minute. Und wenn sich die beiden Raumfahrzeuge annähern, müssen sie einige wenige Zentimeter pro Minute sich aufeinander zubewegen. Ich weiß nicht, wie viel dann genau, das habe ich nicht rausfinden können, aber das klingt nach einem unglaublichen Manöver. Was natürlich durch die Techniken, die das errechnen und unterstützen, dann sehr gut möglich wird. Und noch viel präziser und vollkommener und souveräner bewegt unser Herr das Leben von Menschen. Er erdenkt sich in seiner Vollkommenheit, in seinem vollkommenen Willen, in seiner Souveränität genaueste Pläne. Er lässt Menschen zusammenkommen, er führt souverän. Und genau das werden wir heute auch entdecken. Wir haben ja letzte Woche begonnen, über Cornelius nachzudenken. Das war die eine Seite, wo ganz erstaunliche Dinge geschehen sind, wo Gott angefangen hat, diesen Menschen vorzubereiten. Und heute lesen wir die andere Seite und beides wird zusammengeführt. Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 24. Ein etwas längerer Text heute, aber wir werden uns dadurch wuseln. Apostelgeschichte 10, ab Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten, also die drei, die Cornelius gesandt hat, und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen, und während sie ihn zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln auf der Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Und als Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich, steh auf, geh hinab, zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat vor den ganzen Nationen der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea, Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Worte des lebendigen Gottes. Ich möchte gerne nochmal beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du uns auch heute hier zusammengerufen hast. Dass wir hören dürfen, was du zu sagen hast, Herr, und ich bitte dich, dass du alle Störende fernhältst, dass du uns bereit machst, auf dein Wort zu hören und zu reagieren, Herr, dass wir etwas mitnehmen in unseren Alltag, was uns stärkt und ermutigt, was uns neu über Dinge nachdenken lässt, Herr, und dass wir wissen dürfen, dass es von dir kommt, gewirkt durch deinen Geist, von deinem Wort. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, der Herr führt dich souverän durch deinen Alltag. Kannst du ihn noch rüberbringen? Genau. Der Herr führt dich souverän durch deinen Alltag. Und dazu vier Punkte, die das deutlich machen sollen, wie souverän unser Herr ist und wie er uns in unserem Alltag ermutigen möchte, wie er uns begegnet, wie er uns gebrauchen möchte. Und dazu erstens, Petrus kontaktiert Jesus, das Gebet als gute Gewohnheit. Das schauen wir uns als erstes an, weil das auch wichtig ist für unseren Alltag. Davon sollte unser Alltag geprägt sein, von unserer Beziehung zu Jesus Christus. Und wir werden sehen, drei der vier Punkte haben mit Kontakt zu Gott zu tun oder der Kontakt von Gott zu uns Menschen. Der zweite Punkt ist, der Herr kontaktiert Petrus und wir sehen dabei Gottes besondere Möglichkeiten. Der Alltag ist ein Erleben, wo wir sehen, wie Gott seine besonderen Möglichkeiten einsetzt, wo wir merken, hey, da führt er uns ganz souverän. Bei Petrus war es einmal diese Verzückung, die er gebraucht hat, dass Petrus das erlebt hat, wie Gott ihn in eine bestimmte Richtung drängen wollte. Bei uns sind das ganz andere Dinge. Schauen wir uns gleich an. Dann drittens, Verse 11 bis 16, 17 bis 20. Gottes Geist kontaktiert Petrus und gibt Ermutigung im Zweifel. Ja, unser Alltag ist auch manchmal voll vom Zweifeln. Und doch haben wir als gläubige Christen ja Gottes Geist, der in der Bibel der Tröster genannt wird, der Beistand, derjenige, der ermutigt, der bei uns ist. Das werden wir uns da anschauen. Und als letztes, Petrus und die drei, habe ich es genannt, der gemeinsame Marsch für das Evangelium. Wo sie gemeinsam losziehen für das Evangelium, um das zu verkündigen. Unser Alltag sollte auch davon geprägt sein, dass wir die Botschaft des Evangeliums wirklich mit Freude in uns tragen und dass wir bereit sind, unseren Freunden, Verwandten und Bekannten, unseren Arbeitskollegen, wenn es die Möglichkeit ergibt, dass wir ihnen erzählen, was wir glauben. Und so haben wir gesehen, ich finde diesen Text echt super, dass da ein Regisseur im Hintergrund agiert, der besser ist als jeder Regisseur Hollywoods, der alle Fäden in seiner Hand hält, der wirklich genial geplant hat und diese Schicksale, so nenne ich es, zusammenführt. Und der Text und die Lektionen, die wir daraus heute mitnehmen wollen, sollen uns ermutigen, uns dieser Führung unseres Herrn Jesus anzuvertrauen. Ja, das Wort Gottes soll uns den Blick dafür öffnen, für diese wunderbare Führung. Dass wir sehen, das hat nicht nur damals funktioniert, sondern das funktioniert auch heute. Und dass Gott unseren Weg lenkt. Und ich wünsche mir, dass wir durch alle Höhen und oder Tiefen, die wir erleben in der nächsten Woche, in der Woche danach oder auch bis an unser Lebensende, dass wir wissen, dass unser Herr über allem steht, dass er alles in seiner Hand hält, dass er in unseren Alltag eingreift, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und dass er uns durchführt und das gute Werk, Philipper 1, Vers 6, vollenden wird bis auf den Tag Christi. So möchte ich gerne ein Zitat von Werner de Boer aus der Wuppertaler Studienbibel nennen, der über diesen ganzen Abschnitt Folgendes, finde ich, sehr wunderbar gesagt hat. Wer immer im Ernst ein Leben unter Gott führt, hat sicherlich Ähnliches erlebt, wie Gott in zunächst ganz unverständlicher Weise hier und da Geschichte mit Menschen beginnt, um sie dann überraschend miteinander zu verbinden und zu einem Ziel zu bringen. Wer das aus der eigenen Erfahrung kennt, wird unser Kapitel mit anbetender Freude lesen. Also der hat gesagt, hey, wenn wir wirklich uns unter Gottes Führung stellen, dann erleben wir das auch, wie Gott vielleicht manchmal Dinge beginnt, wo wir uns erst fragen, was soll das? Und dann am Ende sowas Gutes dabei rauskommt, wo Dinge zusammengeführt werden, wo Menschen zusammengeführt werden auf eine unvorstellbare Art und Weise. Und dann sagt er, wer das kennt, da ist dieses Kapitel einfach nur Freude und es führt in die Anbetung des lebendigen Gottes. Ich wünsche mir, dass das heute auch passiert. Dass wir uns vielleicht an die eine oder andere Situation erinnern, aber vor allem, dass wir das mitnehmen und in unserem Herzen mittragen und dass wir wirklich unseren Herrn anbeten in unserem Leben, wenn wir sehen, wie er führt. Und so starten wir mit dem ersten Punkt, Verse 9 und 10. Petrus kontaktiert Jesus das Gebet als gute Gewohnheit. Also diese drei Gesandten des Cornelius waren auf dem Weg von Caesarea nach Joppe, damit hatten wir letztes Mal aufgehört. Sie waren kurz davor, zu Petrus hinzukommen, wo er sich aufhält, bei Simon dem Gerber. Und für Petrus war es die sechste Stunde, also die beginnt für uns auch gleich, zwischen 11 und 12 Uhr morgens. Und was macht er um diese Zeit? Er geht auf das damals typische Flachdach und betet zu seinem Herrn. Petrus sucht den Kontakt zu seinem Herrn Jesus. Er möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Er braucht Stärkung. Er betet um diese Mittagszeit und es scheint eine gute Gewohnheit von ihm zu sein. Und das ist die erste Frage, die ich uns stellen möchte. Haben wir ebenso diese gute Gewohnheit, unseren Herrn Jesus Christus anzurufen? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Haben wir das Verlangen, unseren Herrn Jesus, unseren Retter, anzurufen und im vollen Vertrauen mit all unseren Sorgen und Nöten und Ängsten, unseren Bitten, unserem Dank, unserem Lob, unserem Flehen wirklich zu ihm zu gehen? Haben wir diese gute Gewohnheit und haben uns, wenn unser Tag das so zulässt, wirklich eine feste Gebetszeit eingerichtet? Das Alte Testament kennt die. Einfach mal zwei Stellen rausgesucht. Psalm 55, Vers 18 zum Beispiel, kennt das. Das ist dreimal täglich, wird da beschrieben. Das ist kein Gesetz, das irgendwo festgeschrieben steht, aber Ausdruck der Liebe zu dem lebendigen Gott. Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Indem wir Kontakt zu unserem Retter suchen. Und ein weiteres Beispiel, und das können wir mal aufschlagen, war Daniel. Von Daniel wird das auch berichtet in Daniel 6. Für ihn war es ebenso eine gute Gewohnheit, die er pflegte. Und für Daniel war es sogar so in dieser Situation, die wir lesen, dass er lebensgefährlich bedroht wurde. Und zwar wurde ein Schriftstück ausgefertigt, das ihn zum Tode verurteilt, wenn er seine Bitten an irgendeinen anderen richtet als an den König. Und dann lesen wir in Daniel 6, Vers 11, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in sein Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries seinen Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Das war Daniel. Im Angesicht einer lebensbedrohlichen Situation macht er genau da weiter, wie er es immer machte. Eine gute Gewohnheit. Er hat sich angewöhnt, beständig in Kontakt zu seinem Gott zu sein. Und gerade hier sucht er den Kontakt zu Gott. Eine gute Gewohnheit für Daniel, eine gute Gewohnheit für Petrus, eine gute Gewohnheit für uns. Petrus betete und wir lesen, dass er hungrig wurde. Er wollte etwas essen. Die Jünger und Jüngerinnen, wie auch immer, haben ihm etwas vorbereitet und dann geschah dieses Außergewöhnliche, wovon wir lesen. Etwas Besonderes, was Gott dem Petrus schenkt. Ja, letzten Endes wird in dieser ganzen Begebenheit klar, dass es niemand anderes als der lebendige Gott, der dahinter steht, der das dem Petrus so sendet, diese Verzückung. Ja, im Griechischen steht hier das Wort Ekstasis. Ekstase, es ist ein außer sich sein, ein besonderer Zustand des Geistes, so beschreibt die Elberfelder Studienbibel. Manche denken an dieser Stelle, dass das noch besonders verstärkt hervorgerufen ist durch den Hunger, den Petrus hatte. Wie man es auch menschlich zu erklären versucht, ist es egal. Es ist Gott selbst, der dahinter steht. Gott selbst bezweckt etwas damit, was er hier Petrus schenkt. Er möchte ihm etwas erklären, ihm etwas deutlich machen. Und wir sehen hier, er hält die Fäden in seiner Hand. Er führt in einem ersten Schritt Petrus zu etwas hin, was wir nun genauer uns in den Versen 11 bis 16 anschauen. Was ist der Inhalt dieser Verzückung? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Herr kontaktiert Petrus und wir sehen hier Gottes besondere Möglichkeiten. Ja, was Gott hier in seiner Art und Weise gebraucht. Also wir sehen, dass der Herr in Kontakt tritt mit seinem Knecht, mit Petrus. Und Petrus sah den Himmel geöffnet, lesen wir. Das ist ein Geschenk Gottes, dass er das alles genauso sehen konnte, wie er es sieht. Auch wenn er erstmal damit nicht klarkommt, schauen wir uns ja gleich noch an. Denn er sollte etwas daraus lernen. Er sieht etwas, was total seltsam ist, würde ich sagen. Ja? Er sieht ein großes leinenes Tuch, das an seinen vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen wird. Damit bildet es ein Gefäß, wie die Elberfelder Bibel beschreibt. Und in diesem Gefäß, in diesem Tuch, sind lauter Tiere drin. Allerlei Tiere steht hier, reine Tiere, aber auch ganz gewiss unreine Tiere. Ja? Darum ist das Ganze nämlich, was hier steht, so spannend. Darum ist das, wie Petrus reagiert, so spannend. Vierfüßige, kriechende Tiere, Vögel, lesen wir. Ich habe ein Bild gefunden, das ist aus der St. Paulskirche in Fürth. Da kann man das einigermaßen, hoffe ich, sehen, wie Petrus dort unten sitzt, wie da dieses Tuch ist und wie da Tiere drin sind. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber in diesem Kirchenfenster, in dieser Kirche ist genau dieses Bild. Ich habe da oben einen Storch entdeckt, glaube ich, mit dem orangenen Schnabel ganz oben. Aber dieses Rosane, das ist eine entscheidende Sache. Das ist ein Schwein. Und damit sehen wir, da sind unreine Tiere drin. Ja? Und deswegen ist das jetzt nun der Hammer, was Petrus hier hört. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und hier müssen wir jetzt mit der jüdischen Brille drauf schauen. Ja, wir müssen schauen, was bedeutet das für einen Juden wie Petrus? Bestimmte Tiere und Tierarten galten als unrein. Sie dürfen weder verzehrt noch irgendwie als Opfertiere gebraucht werden. Ja, sogar das Anfassen ist ein unreiner Akt, wo man, ich meine, des Wissens bis abends als unrein gilt, kann man alles in 3. Mose 11 nachlesen. Also, jüdische Brille müssen wir uns aufsetzen und das ist genau das, was hier geschieht. Und darum ist die Reaktion des Petrus auch so verständlich. Der sagt, Herr, keineswegs, Herr, niemals habe ich irgendetwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Völlig verständlich, ja, wenn man mit dieser Brille drauf schaut. Und das ist, ich habe es einfach mal genannt, rein und unrein, kann man sich die Stellen gerne mal aufschreiben. Diese Aufforderung zu schlachten und zu essen entspricht eben nicht den Speisevorschriften, die für die Juden galten, die Gott selbst gegeben hat. 3. Mose 11 kann man das alles nachlesen. Und wir schlagen einmal 3. Mose auf. Aber nicht 3. Mose 11, sondern 3. Mose 20. Weil da auch etwas verknüpft steht, warum das Ganze so wichtig ist. 3. Mose 20, die Verse 25 und 26. Also schreibt euch auch 3. Mose 11 aus, da wird das sehr ausführlich alles beschrieben, was unrein ist, was rein ist und so weiter. Aber wir lesen jetzt 3. Mose 20 ab Vers 25. Da steht, und ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen, zwischen den unreinen Vögeln und den reinen. Und sollt euch selbst nicht zu etwas Abscheulichen machen durch das Vieh und durch die Vögel und durch alles, was sich auf der Erdboden regt. und dass ich euch als unrein ausgesondert habe. Das ist eine Aufforderung. Und dann Vers 26, und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Seid heilig. Und dieser Aufruf, den Petrus hier in der Apostelgeschichte hört, ist quasi ein Aufruf zum Unheiligsein in seinen Augen. Ein Aufruf zum Sündigen. Es ist für ihn eine Versuchung, die sagt, schlacht und iss, also mache dich unrein. Und darum reagiert Petrus so direkt und so klar, nein, Herr, das mache ich nicht. Ich habe niemals was Verbotenes oder Unreines, etwas Unheiliges oder Verunreinigtes gegessen. Wir müssen uns ja jetzt fragen, was können wir als Lektion davon mitnehmen? Der Herr ist ja auch mit uns in Kontakt getreten durch sein Wort, durch die Bibel, und er hat uns ebenso gesagt, was er von uns möchte. Er hat uns seinen heiligen Maßstab aufgezeigt, und da gibt es für uns eine gute Zusammenfassung, die sehr ähnlich klingt wie das, was wir gerade gelesen haben. Und da schlagen wir 1. Petrus Kapitel 1 auf. Erste Petrus 1, die Verse 15 und 16. Wir lesen einfach mal Vers 14 schon. Als die Kinder des Gehorsams, also diejenigen, die durch den Glauben gehorsam worden sind gegenüber Christus, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist ein Befehl. Und hier wurden ja letzte Woche Bücher liegen gelassen. Und das eine konnte ich nicht liegen lassen. Das heißt, der vergessene Befehl, seid heilig. Ja, ein Buch von William MacDonald, lagen ein paar Bücher und das konnte man mitnehmen, ich habe es mir mitgenommen. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber es ist mir heute Morgen eingefallen, dass ich es mir mitgenommen habe. Er schreibt ein ganzes Buch, genau darüber, über diesen Aufruf, seid heilig. Haben wir dieses Bestreben, heilig zu sein? Haben wir verstanden, dass das eigentlich unser tiefster Wunsch seit unserer Bekehrung sein soll, dass wir den Herrn ehren, indem wir uns, wie wir gelesen haben, in unserem ganzen Wandel heilig verhalten sollen. Rein, sauber. Dass wir das Bestreben haben, heilig zu sein, wie unser Gott heilig ist. Es ist ein Bestreben. Es ist ein Zustand, den wir hier auf der Erde nie erreichen können. Gibt es auch ein ganzes Kapitel hierüber. Aber das ist unser Bestreben, dass wir heilig sein wollen. Oder etwa nicht. Es passt sehr gut zu der Predigt, die Jörg vor einigen Wochen gehalten hat. Gott zu fürchten. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Haben wir diese Ehrfurcht vor Gott, vor diesem heiligen Gott, der so vollkommen ist, der so vollkommen rein ist, und vollkommen ohne jegliches Böse. Wie sehr haben wir das Interesse in uns, dieses Bestreben, dieses Wollen, heilig zu sein? Wie sehr gehen wir diesem vergessenen Befehl nach, seid heilig? Das heißt, wie sehr bemühen wir uns, Abstand von Sünde zu nehmen? Sünde ist das große Übel. Sünde trennt dich von deinem Herrn. Sie mindert den Kontakt zu ihm. Sünde ist der Sieg Satans, denn sie macht dich unbrauchbar für deinen Dienst für Jesus. Sie nimmt dir die Freude, die du als gläubiger Jesus-Nachfolger haben könntest. Sie lässt Satan gewinnen, weil Menschen sehen vielleicht, wie unheilig du lebst und gar kein Interesse daran haben, mit Jesus zu leben. Weil sie denken, was soll das denn? Dass sie darum gar nichts von Jesus wissen wollen. Das ist ein Sieg für Satan. Die Sünde, das große Übel überhaupt. Unser Herr ist so voll das Gegenteil von Sünde. Völlig anders. Er ist so heilig und hasst die Sünde. Und darum muss uns die Sünde anekeln. Sie darf uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie muss immer mehr aus unserem Leben entfernt werden, rausgeschnitten werden. Weg. Sie ist hässlich. Sie zerstört die Gemeinschaft zwischen dir und deinem Herrn Jesus. Sie zerstört die Gemeinschaft zwischen den Menschen. Gott ist heilig. Und wenn wir in Beziehung mit Jesus Christus leben, dann haben wir diesen Befehl. Seid heilig. 1. Petrus 1, Vers 16. Und dass wir dann diesen Einwand vorbringen, ich habe einfach mal ein paar Beispiele genommen und ihr könnt diese Liste fortführen für euer Leben. Dass wir reagieren und sagen, nein, ich besaufe mich nicht, denn das ist falsch. Nein, wenn ich mit dem oder der eine Beziehung eingehe, dann entspricht das nicht dem Willen meines Herrn. Nein, wenn ich diesen oder jenen Kinofilm online anschaue, dann ist das Betrug und ich bin unheilig. Nein, wenn ich jetzt meinen Chef anlüge, dann ist das Sünde. Nein, wenn ich jetzt mitlästere, dann würde ich unheilig sein. Nein, wenn ich jetzt das Gute nicht tue, Bezug nehmend auf Jakobus 4, Vers 17, dann ist es Sünde. Schreibt euch die Stelle auf, Jakobus 4, Vers 17. In Bezug auf Sünde muss Nein unser liebstes Wort werden. Nein. Nein. Sünde muss uns anekeln. Und darum lasst uns daran denken, dass wir, weil wir Sünder sind, ein Leben auf unserem Gewissen haben. Ein Menschenleben auf unserem Gewissen haben. Wir haben Jesus Christus auf dem Gewissen, der für uns alle gestorben ist. Und darum muss uns die Sünde anekeln, weil sie Jesus zerstört hat. Nicht, weil er selber gesündigt hat, das wissen wir. Nein, das hat er nicht, aber 2. Korinther 5, Vers 21, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Damit wir heilig und gerecht vor dem Vater stehen können. Und darum lasst uns der Versuchung nicht nachgeben. So wie Petrus. Dass wir in Bezug auf Sünde Nein sagen. Es muss unser liebstes Wort werden. Und darum lasst uns heute damit anfangen. Jetzt und gleich. Lass uns das ab der kommenden Woche üben, Nein zu sagen. Dass wir das mit ins Gebet nehmen und unseren Herrn immer und immer und immer wieder darum bitten, dass er uns hilft, heilig zu werden. Wir gehen zurück zu Petrus, der genau damit konfrontiert wurde. Aus seiner Sicht erstmal darum völlig verständlich, Nein zu sagen. Aber dann ging der Herr einen Schritt weiter, was wir lesen können. Zum zweiten Mal hörte Petrus die Stimme und sagt, was Gott gereinigt hat, das mach du nicht gemein, das sprich du nicht für verboten aus. Gott ist es, der wirklich reinigen kann, der in seiner Weisheit und in seiner Vollkommenheit wirklich beurteilen kann und sagen kann, das ist rein und das ist nicht rein. Ja, Petrus soll nicht etwas verboten nennen, was Gott schon längst gereinigt hat, was für Gott okay ist. Ich werde das gleich noch erklären, was das Ganze hier auf sich hat. Ja, er hörte dann ein drittes Mal diese Stimme und damit endet dann seine Vision, seine Sicht, seine Verzückung. Das Tuch wurde in den Himmel aufgenommen und daraus sollte Petrus nun seine Schlüsse ziehen. Diese göttliche Botschaft sollte er nun verarbeiten und in sein Leben transportieren. Ja, so wie wir auch Sonntag für Sonntag und auch in der täglichen Bibellese das, was wir von Gott hören, in unser Leben transportieren sollen. Und nun müssen wir die Frage ja klären, was das alles zu bedeuten hat. Was hat diese Vision zu bedeuten? Ja, was hat Gott in seiner Möglichkeit, in dieser Art und Weise der Verzögerung hier dem Petrus eigentlich mitgeteilt? Was wollte er von Petrus? Und wir sehen, im Nachhinein hat Petrus erst das nicht verstanden. Er hat daran zu knabbern. Er denkt darüber nach. Und wir sehen dann, wie aber der Regisseur unseres Lebens und des Lebens von Petrus das weiter Schritt für Schritt führt. Also, was steckt dahinter? Und ich denke, wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 10, Vers 28. Das ist nämlich meiner Meinung nach einer der Verse, die am deutlichsten aufzeigt, was das zu bedeuten hat, weil Petrus selber erklärt, wie er das verstanden hat. Apostelgeschichte 10, Vers 28, da ist er bereits bei Cornelius. Und da sprach Petrus zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Wir kennen den Wortlaut wieder, ja? Gemein oder unrein. Und hier geht es um Menschen, sagt er. Petrus erklärt Cornelius erst einmal, hey, eigentlich ist es für einen jüdischen Menschen nicht richtig, dass er irgendwo bei einem Heiden einkehrt. Aber er sagt dann direkt, wie er das verstanden hat, was der Herr ihm in dieser Verzückung mitteilen wollte. Geh hin zu den Heiden und sag nicht, dass sie unrein sind. Geh hin zu Cornelius. Ich habe es mal so formuliert, die Bedeutung der Vision ist letzten Endes, alle sind eins in Christus. Ich werde das jetzt erklären. Ja? Also durch diese Vision sieht er, wie rein und unrein in diesem einen Tuch sind. Und so waren diese Tiere ja ein Symbol, wie wir aus Apostelgeschichte 10, Vers 28 sehen können, für Menschen. Einmal für aus jüdischer Sicht die Reinen, also die Juden, die zum Volk Gottes gehörten, und die unreinen Menschen, also die Heiden. Und die sollten nun alle zusammen sein. In einem Gefäß, in diesem einen Tuch. Schlachten, opfern, bedeutet das, zielt darauf hin ab, dass Petrus bereit sein soll, zu verstehen, dass die Heiden nun nicht mehr unrein sind, sondern was Gott gereinigt hat, ist rein geworden. Er soll zu ihnen gehen. Es ist in Ordnung, mit ihnen Kontakt zu haben. Er soll sich auf die Heiden einlassen und letzten Endes führt es dahin, dass durch Jesus Christus alle Menschen gereinigt werden. Dass durch Jesus Christus alle Menschen eins gemacht werden. Dass durch Jesus Christus alle Menschen zur weltweiten Gemeinde Jesus Christus hinzugetan werden. Wir werden das beim nächsten Mal noch lesen, dass, wo er bei Cornelius ist, dass ab da auch der Heilige Geist auf die Nationen fiel. Dass sie nun auch Buße tun können. Darauf zielt diese ganze Begebenheit ab. Und das ist die Bedeutung hinter dieser Vision. Und so schlagen wir noch mal auf Epheser 2, wo das auch noch mal thematisiert wird. Epheser 2, die Verse 11 bis 22 ist genau dieses Thema, Juden und Heiden, eins in Christus. Wir lesen nicht alle Verse, sondern wir lesen nur die ersten vier Verse. Epheser 2. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach unbeschnitten genannt wurdet, also die Heiden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Zu jener Zeit ohne Christus wart ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnis und Verheißung, die Israel hatte. Und ihr hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat eins gemacht, jeder Mensch, sowohl die Juden als auch die Heiden, eins in Christus. Das macht der Inhalt dieses Tuches deutlich. Eins sein in Christus. Auch die Nationen, das heißt auch wir, haben die Möglichkeit, durch Jesus Christus umzukehren und durch den Glauben an ihn gerettet zu werden und Teilnahme damit am Heiligen Geist zu bekommen. Und als erstes sollte Petrus ja dann zu Cornelius gehen, wo das quasi gezeigt wird. Und für Petrus persönlich und den Juden gilt nun, Gott hat sich erbarmt, auch über die Heiden. Das ist der Inhalt dieser Vision. Das ist das, worauf es abzielt. Alle eins in Christus. Keine Kultur, keine Rasse, kein Land oder kein Volk. Alle eins durch Jesus Christus. Es gibt da nichts Unreines mehr. Jeder Mensch kann gereinigt werden durch Jesus Christus und zur weltweiten Gemeinde aller Gläubigen, aller Kinder Gottes hinzugefügt werden. Für Petrus ist nun klar, auch die Heiden können Kinder Gottes werden. Ja, wir müssen immer so ein bisschen mit jüdischer Brille draufschauen. Für uns heute, okay, wir wissen das. Aber für ihn damals war das, boah, sowas Neues, wo er sagt, Heiden? Und hier wird ihm gesagt, ja, auch die Heiden. Auch die Heiden können Kinder Gottes werden. Und somit ist die einzige Frage, die du dir stellen musst, bist du ein Kind Gottes? Das ist das Wichtigste. Das ist die Frage, die zum Überleben in Ewigkeit, zum Überleben notwendig ist. Gehörst du Jesus, weil du ihn im Glauben angenommen hast? Ist er dein Herr in deinem Leben geworden? Das ist die eine Frage, die dahinter steckt. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Wir schauen weiter, was passiert, wie die Geschichtsfäden nun zusammengeführt werden. Wir sehen, wie einerseits, oder haben letzte Woche gesehen, wie Cornelius vorbereitet wurde, wie er etwas in die Wege geleitet hat, die drei Männer losgeschickt. Wir sehen, wie Petrus die Gemeinschaft zu Jesus suchte und wie Gott in Kontakt mit ihm getreten ist. Und nun sehen wir, wie alles zusammengeführt wird, wie das Verständnis zusammengeführt wird, wie diese Menschen zusammengeführt werden und wie Gott dahinter die Fäden zieht. Die Verse 17 bis 20, wo wir lesen, dass Petrus nochmal weiter darüber nachdenkt, was das zu bedeuten hat und wo gleichzeitig diese drei Gesandten von Cornelius ankommen. Also drehbuchtechnisch ist das echt genial hier einfach aufgeschrieben. Und dann, wie der Heilige Geist in Kontakt nochmal mit Petrus tritt, um ihm das alles zu erklären. Ja, Verse 17 bis 20 und unser dritter Punkt, Gottes Geist kontaktiert Petrus, Ermutigung im Zweifel. Ja, für Petrus war diese Vision, wie ich sie gerade rückblickend, was wir aus den Kapiteln 10 und 11 sehen können, erstmal gar nicht so klar. Ja? Petrus war erstmal voller Unverständnis. In Verlegenheit steht hier, er verstand nicht, was das Ganze zu bedeuten hatte. Er war verwirrt, unsicher, zweifelnd. Weil hier sollte irgendwas Neues beginnen. Während Petrus noch mit dem Enträtseln beschäftigt war, waren die Gesandten des Cornelius angekommen. Passiert alles innerhalb dieser zwei Tage. Und diese drei haben sich dann erkundigt, wo Simons Haus ist. Dort sollte ja auch Petrus sein. Und Petrus dachte immer noch nach und dann brauchte er erneut so einen Stupser, sag ich mal, von Gott. Der Geist Gottes sprach zu ihm, gab ihm direkte Arbeitsanweisungen, die er zu befolgen hatte. Der Geist kontaktiert Petrus und ermutigt ihn in seinem Zweifel, in seinen Fragen, in seiner Verwirrtheit. Er sagt ihm, hey, drei Männer suchen dich. Genauso habe ich es geplant. Steh auf, geh hinab, geh mit ihnen. Genauso habe ich es mir ausgedacht. Aber zweifle vor allem nicht daran. Es ist genauso, wie ich es souverän in die Wege geleitet habe. Ja, und vielleicht, ich erinnere nochmal an das Zitat von dem Werner de Boer, vielleicht erleben wir das auch so, wie Gott Wege zusammenführt, wie Gott Dinge in unserem Leben zusammenführt. Wo wir vielleicht erst fragen, hä? Was soll das denn? Warum muss ich dieses und jenes jetzt erleben? Warum hat Gott das zugelassen? Eine Antwort finden wir hier. Der Herr hat alles vorbereitet. Er führt souverän zusammen, auch wenn die eine Seite die andere Seite noch gar nicht mal versteht. Aber Gott führt souverän. Er macht keine Fehler. Und auch das darfst du dir mitnehmen. Für deinen Alltag, für dein Leben. Gott macht keine Fehler. Ich erinnere mich, Jörg hat mal ein paar Predigten gehalten in der Schillerstraße damals noch. Einfach nur mit dem Thema, Gott ist gut. Kannst du dich bestimmt auch noch daran erinnern. Gott ist gut. Gott macht keine Fehler. Gott ist so gut. Er hat einen Plan, den er vollkommen sich erdacht hat. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Plan, auch wenn er vielleicht über jegliches Begreifen unserer Gedanken hinausgeht, dass wir dem folgen, dass wir uns vertrauensvoll da reinlegen und uns führen lassen von unserem Herrn. Und dazu benutzt er unter anderem auch seinen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes, ist sehr umfangreich, hier nur bezogen auf einige Punkte, wie er redet, wie er in unser Leben hinein redet. Ja, der Geist, den jeder hat, der Kind Gottes ist. Du bist nicht allein. Du hast den Geist Gottes in dir wohnen, den Tröster, den Helfer, den Beistand, den Anwalt. Er ist in jeglicher Situation bei dir. Er kontaktiert uns vielleicht nicht so direkt wie damals bei Petrus, dass wir eine Stimme hören, aber er drängt uns. Er beunruhigt uns. Er schenkt uns offene Türen. Ja, schreibt euch 2. Korinther 2, Vers 11 auf. Ab Vers 12. Da beschreibt Paulus genau das, dass er bedrängt, dass er beunruhigt, dass er offene Türen schenkt. Dieser Geist ist es, der Jesus in deinem Leben groß machen möchte. Der uns ermutigt in unseren Zweifeln. Und das ist genau dann, wenn wir vielleicht so niedergeschlagen sind. Und auf einmal merken wir oder erinnern uns an ein Bibelwort. Und wir sind ermutigt. Und wir freuen uns auf einmal. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Ein Erinnern in uns. Dass wir vielleicht fröhlich werden und zu Jesus beten. Eine Veränderung in uns, die der Geist bewirkt. Dass wir vielleicht dem Herrn Lieder singen. In uns oder auch laut. Das tut der Geist in deinem Leben. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass dein Leben Jesus widerspiegelt. Dass Jesus in deinem Leben verherrlicht wird. Johannes 16, Vers 14. Habe ich auch aufgeschrieben, genau. Nimm das mit und stell dich dem souveränen Handeln Gottes nicht im Wege. Beseitige Sünde in deinem Leben, bekenne sie. Tue es gleich, damit der Geist nicht betrübt wird. Dass er umso mehr in dir wirken kann. Dass wir immer mehr unserem Herrn Jesus die Ehre geben. Dass wir immer mehr in den Dienst für Jesus hineinkommen. Dass wir bereit sind, ja, ich diene dir, Jesus. Es gibt viele Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. Und wie reagiert Petrus? Nicht anders als Cornelius. Der tut. Der ist ein Macher. Der tut es und setzt um. Und das lesen wir in den letzten Versen, die Verse 21 bis 24. Petrus ging hinab. Er macht es, er tut es. Er reagiert darauf und fragt die so ein bisschen aus, warum die da sind. Und letzten Endes nimmt er sie in sein Haus auf. Am nächsten Tag gehen sie los und kommen dann bei Cornelius an. Und das ist der letzte Punkt für uns heute. Petrus und die drei, der gemeinsame Marsch für das Evangelium. Ja, der Herr hat alles souverän zusammengeführt. Es ist einfach erstaunlich, wie zwei unabhängige Personen in unabhängigen Orten auf einmal so zusammengeführt werden, wie ein nahezu gleiches Verständnis nun da ist, worum es geht. Hollywood hätte nicht so einen genialen Regisseur haben können, wird es auch nie haben. Ja, diese Geschichte ist ein so tolles Drehbuch, was Lukas uns hier aufgeschrieben hat, das man vielleicht mal verfilmen könnte. Und das hat Gott entworfen. Dieses Drehbuch hat Gott entworfen. Die Fäden werden zusammengewebt und laufen nun hin zu Cornelius und letzten Endes in der Bedeutung zu allen Heiden, zu allen, die nicht zum Volk der Juden gehören. Petrus ging zu den Männern, die der Geist ihm angekündigt hatte, diese drei. Petrus gibt sich zu erkennen und fragt, ja, warum seid ihr hier, was wollt ihr? Und die drei berichten, dass Cornelius sie gesandt hatte und dass Cornelius Kontakt zu einem heiligen Engel hatte. Und er sagte, hey, holt mir den Petrus ran. Petrus sollte Worte verkündigen. Petrus sollte die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium verkündigen. Und nun passiert etwas. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen aufgefallen ist in Vers 23. Wie Petrus wahrscheinlich schon begonnen hat, alles zu verstehen. Wie er erstmal nicht verstanden hat und nun versteht. Es ist wiederum nur ein Nebensatz, wie schon vor 2 Wochen, den man vielleicht schnell überlesen kann. Hier steht, er beherbergte sie. Ja, wir hatten ja gerade Apostelgeschichte 10, 28 gelesen, da hat er erklärt, es ist nicht gut oder es ist nicht richtig für einen Juden bei Heiden einzugehen. Und es ist ebenso nicht gut und auch nicht richtig, dass Heiden bei den Juden einkehren und schon gar keine Soldaten. Ja, da war ja ein Soldat mit bei den dreien. Wird hier in einem Nebensatz erwähnt. Er beherbergte sie. Die Heiden haben nun auch Platz im göttlichen, in der göttlichen Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Das ist ein Befehl von Gott, den Petrus erlangt hat, bekommen hat, und er befolgt den Befehl 100%ig. Er hat verstanden. Er hat verstanden, was Gott ihm sagen wollte, und beherbergt sie. Einfach nur als kleiner Nebensatz, den man schnell überliest. Aber es geht los. Petrus hat verstanden, das, was Gott rein gemacht hat, das ist rein. Und im weiteren Verlauf der Begebenheiten werden wir sehen, wie Cornelius auch zur weltweiten Gemeinde hinzugetan wird, wie er Jesus findet. Ja, das ist die angekündigte Predigt, wie ein Fremder Jesus findet von Jörg, aber die darf er gerne selber halten. Und zu dieser Beschreibung des Cornelius hört euch die Predigt von letzter Woche an auf unserer Webseite eg-gebelsberg.de. Cornelius, dieser gerecht und gottesfürchtige Mann, da hat Jörg ausführlich das Wesen des Cornelius beschrieben, wie er bei den Juden Ansehen hatte und warum das so war. Petrus lud diese drei nach Hause ein, und am selben Tag hätten sie es ohnehin nicht mehr zurückgeschafft nach Caesarea. Und so gingen sie am nächsten Tag dann los in Richtung Cornelius, und sie gingen gemeinsam den Marsch für das Evangelium. Der Heide Cornelius wartete auf sie, er wartete auf die göttliche Botschaft, die durch Petrus verkündigt werden sollte. Einige Brüder aus Joppe gingen mit, 6 Brüder waren das. Sie wurden Zeugen von den Geschehnissen. Und das, wie gesagt, das hätten wir heute auch noch alles thematisieren können, aber damit hätten wir schon viel vorweggenommen. Sie wurden Zeugen. Sie wurden Zeugen, was da bei Cornelius geschehen sollte. Dass auf einmal auch der Heilige Geist auf die Heiden ausgegossen wurde, werden wir in Apostelgeschichte 10 noch sehen. Da ist es quasi amtlich gemacht, was dem Petrus hier angekündigt wurde. Der Geist als Zeichen der Rettung, als Zeichen dafür, ihr gehört auch zur Gemeinde Jesu Christi. Alle sind eins in Jesus Christus. So wie wir heute. So wie heute. Und so kamen sie am nächsten Tag nach Caesarea. Und da haben wir noch eine Sache, die wir uns anschauen müssen. Cornelius erwartete sie. Und das hat mich auch ein Stück weit wieder überrascht, wie er sie erwartet hat. Ja? Er hat seine Verwandten und nächsten Freunde, Philos, seine Geliebten eingeladen und zusammengerufen. So erwartete er sie. Das heißt, dass er dieser göttlichen Botschaft so sehr glaubte, dass er nicht nur die drei losgeschickt hat, sondern dass er auch erwartete, dass Petrus wirklich mitkommt, weil es ihm so gesagt wurde. Ja, was hat er ihnen wohl gesagt? Hey, da kommt einer, der eine göttliche Botschaft hat. Kommt morgen mal vorbei, hier kommen die drei Männer, hier kommen Petrus an, meine drei kommen auch mit zurück. So sehr hat er darauf vertraut, dass das alles eintrifft. So sehr hat er Gottes Wort, das er gehört hat, vertraut. Eine Kleinigkeit, aber sie steckt drin in diesem letzten Vers, und wir sehen, wie Gott dieses Treffen arrangiert hat, wie er alles dafür vorbereitet hat. Und wenn wir Apostelgeschichte 11, Vers 18 lesen, damit endet eigentlich so dieser ganze Abschnitt, weil in Apostelgeschichte 11 muss Petrus das dann alles noch verteidigen, was er da gemacht hat. Gibt es ein Hin und Her, und er erklärt das da alles, und so endet dieser ganze große Abschnitt. als dann diejenigen eingesehen haben. So ist es. Apostelgeschichte 11, Vers 18, als sie dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Da wird es zusammengefasst. Gott hat ermöglicht, dass die Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, Buße tun können und sich zu Jesus Christus bekehren können im Glauben. Alle Menschen können umkehren und zum echten Leben kommen. Das hat Gott hier eingefädelt durch diese ganzen Begebenheiten, die wir bis jetzt gelesen haben. Menschen können umkehren. Das ist unser Herr, unser Weltenlenker. So groß fügt er Geschichten zusammen und so detailliert kümmert er sich trotzdem um dein Leben. Er die Fäden im Hintergrund zusammenführt und sie verwebt, so wie es in seinen Augen richtig ist. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen für unseren Alltag. Dass wir dieses Gottvertrauen immer und immer und immer mehr bekommen. Ja, dass wir den Kontakt zu Jesus, zu unserem Herrn suchen, was damit einhergeht. Was eine wichtige Grundlage ist, dass wir uns auf unseren Herrn ausrichten. Durch die tägliche Bibellese, durch das tägliche Gebet, dass wir den Kontakt suchen. Und dass wir uns in das souveräne Handeln unseres Herrn Jesus eingliedern lassen. Ja, das bedeutet unter anderem, dass wir die Dinge befolgen, die er uns mitgibt, die wir lesen. Ja, dass wir gewissen auf unsere Arbeit nachgehen sollen. Nur ein Beispiel. Oder, dass Liebe, Unterordnung, Zucht und Gehorsam in der Familie vorherrscht. Epheser 5 und 6. Ein weiteres Beispiel. Oder, dass wir seinem Reich dienen. Dass wir zuerst nach seinem Reich trachten. Das bekommen wir mit durch die Bibel. Dass wir dem Herrn dienen, dass uns alles andere egal ist, dass es hinten ansteht, weil wir unserem Herrn dienen, nach seinem Wort leben und dass wir losmarschieren für das Evangelium. Dass wir die Menschen, die uns nahe liegen, die uns am Herzen sind, dass wir sie einladen. Dass wir ihnen das Evangelium bringen oder dass wir sie einladen hierhin, dass wir sie einladen im Gospeltreff oder dass wir ihnen etwas mitgeben, dass wir ihnen ein Buch mitgeben, wie auch immer. Und, wie wir letzte Woche auch gehört haben, dass wir auf die Flüchtlinge zugehen. Dieser Strom, der ankommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass wir auch sie gewinnen für Jesus. Und deswegen fang heute noch damit an. Schreibe. Rufe Personen an, die dir in den Sinn kommen, die du im Kopf hast. Lade sie ein. Biete ihnen an, dass sie eine Bibel bekommen. Schicke ihnen einen Bibelvers. Ein Buch. Erzähle ihnen von der Liebe Jesu. Bete für sie. Heute noch. Fang heute damit an. Marschiere los für das Evangelium. Und wenn wir das alle tun, dann sind wir ebenso nicht alleine wie Petrus, die 3 und die 6 und die ganze Gemeinde, die dahinter steht. Wir dürfen uns gegenseitig darin ermutigen, erinnern, nachfragen, dafür beten. Das ist eine so wunderbare Sache, wenn wir sowas gemeinsam tun in der Gemeinde. Dass wir losmarschieren für das Evangelium. Und so können wir auf Basis des heutigen Textes genau das als Ermutigung mitnehmen, das sich auswirkt in vielen Dingen. Dass wir vertrauensvoll uns der Führung unseres Herrn Jesus anvertrauen. Dass wir sicher sein dürfen, dass er uns souverän durchführt, weil er es perfekt geplant hat. Vertraue dich ganz der souveränen Führung des Herrn Jesus an. Und ich habe mir überlegt, damit uns das im Kopf bleibt, die B7 ist ja eine gut befahrene Straße und da gibt es dann sowas hier. Da gibt es eine IMO-Waschstraße. Ja, kennt ihr bestimmt, oder? B7, die IMO-Waschstraße unten. Eieiei, Thomas, musst du mal herfahren. B7. Ja, also damit es im Kopf bleibt, habe ich uns mal diese Waschstraße hier hingemacht. Ja, also wenn wir in so eine Waschstraße kommen, da gucken wir uns erstmal an, wie wollen wir unser Auto waschen. Und dann kommt dieser Typ an, der fragt uns nach dem Programm, wie wir es haben wollen. Wir sagen ihm ja hier Unterbodenwäsche und alles Mögliche. Dann kommt er an, spritzt mit dem Hochdruckreiniger unser Auto sauber. Und dann gibt er Handzeichen. Ja? Näher kommen, bisschen nach links, bisschen nach rechts, Stopp. Ja? Das passiert in so einer Waschstraße und dann geht's los. Gang raus. Handbremse lösen, Fuß vom Gas, Fuß von der Bremse. Und auf einmal bewegt sich dein Auto. Cool, oder? Kommt dann irgendwie so eine Rolle im Boden, die zieht dann da Draht so mit und das Auto bewegt sich. Und was passiert dann am Ende? Ich weiß nicht, wer schon mal durch diese Waschstraße gefahren ist. Da kommt dann der Föhn. Ja? Da kommt dann der Föhn und da steht extra nochmal drauf, ich glaube bei Imo ist das auch so, bitte nicht bremsen. Da gibt es dann doch den einen oder anderen, der Angst hat, dass dieser Föhn, der dann ganz knapp an der Scheibe hochgeht, irgendwie in die Scheibe reinrammt und alles geht kaputt, der diesem System nicht vertraut, der dann bremst, die Rolle, die eigentlich vor dem Rad ist, das geht dann irgendwie dahinter und alles ist durcheinander, dann geht die Alarmanlage los, die Waschstraße steht still und so weiter. Völlig durcheinander. Und das ist die Erinnerung an dich. Lass uns das nicht so tun. Lass uns nicht auf die Bremse treten, lass uns nicht den Gang reinnehmen, lass uns nicht die Handbremse einlegen, sondern uns souverän in die Spur führen lassen. Dass wir uns führen lassen durch den Herrn Jesus, dass wir alles wegnehmen. Hände vom Lenkrad, Füße vom Gas, von den Pedale, von den Handbremsen. Der Herr lenkt die Dinge souverän in unserem Alltag. Ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen. Und dass wir es vielleicht so besser behalten können, Imo Waschstraße, B7 unten, jede Waschstraße, ähnliches Prinzip. Der Herr möchte deinen Alltag lenken und führen. Gebe dich ihm vertrauensvoll hin. Amen.